Ja, von mir auch erstmal einen guten Morgen. Bevor ich mit der eigentlichen Predigt anfange, würde ich auch gerne noch mal was voranstellen. Für die, wo am Freitag beim Lobpreisabend da waren, ist es vielleicht eine kleine Wiederholung. Aber mir ging es auch so, also wo ich gehört habe von dem Unfall, habe ich mir gedacht, kann man jetzt am Freitag einen Lobpreisabend machen? Geht es? Also, wo ich von der Nachricht gehört habe, mir war nicht unbedingt sofort nach Lobpreis zumute. Und ich habe mir auch überlegt, weil ich den Input gemacht habe am Lobpreisabend, was sagst du jetzt? Was ist dran? Und mir ist da eine Geschichte eingefallen, die mich auch tatsächlich bis heute einfach so beschäftigt. Und zwar war das ja eine von der dunkelsten Stunde von David. Ich fasse es nur noch mal ganz kurz zusammen. Wie gesagt, die, wo am Freitag da waren, wissen, auf was ich raus will. David hatte gesündigt, ziemlich schwer gesündigt. Er hat Ehebruch mit Bathseba begangen, hat eine Intrige am Laufe, hat den Ehemann von der Bathseba, den Uria, ermorden lassen und Gott hat letztlich David dabei überführt, indem er Nathan, den Propheten, geschickt hat. Und David hat gefastet, er hat seine Sünde bekannt und ja, das Kind, das die beide gehabt haben, ist gestorben. Und was ich einfach so krass finde an dieser Geschichte ist, dass es nicht das Ende ist, sondern eigentlich der Anfang. Weil David hat sich entschieden, sich nicht von Gott abzuwenden. In Samuel 12 heißt es, da stand David auf, wusch sich, pflegte sich mit wohlriechenden Salben und zog frische Kleider an. Dann ging er ins Heiligtum und warf sich nieder, um den Herrn anzubeten. Ja, er betete an. Und das nicht, weil alles gut war oder weil er Gottes Plan gekannt hat, sondern weil Gott immer noch Gott war. Und ja, wie wir es gehört haben, solange alles gut ist, ist Anbetung irgendwie leicht. Wenn alles gut läuft in unserem Leben, ist es relativ einfach, Gott Lob und Ehre zu geben. Aber in solchen Situationen, und auch hier ist die Geschichte noch nicht ganz zu Ende, denn kurz darauf sagt David Folgendes: Nun ist er gestorben, warum soll ich jetzt noch fasten? Kann ich ihn damit etwa zurückholen? Nein, er kehrt nicht mehr zu mir zurück. Ich aber werde eines Tages zu ihm gehen. Und ich finde, das wird so deutlich hier, weil David einfach weiß, auch wenn er es vielleicht nicht fühlt in diesem Moment, dass Gottes Wege gerecht sind und dass seine Gnade größer ist, größer als der Tod, und passend zur Jahreslosung, er hat die Perspektive Ewigkeit, er hat die Hoffnung, ihn wiederzusehen bei Gott in Ewigkeit, denn Gott macht alles neu. Und das hat mir so gezeigt für den Freitag, für den Lobpreisabend, dass Lobpreis nicht in erster Linie eine Stimmung ist oder ein Gefühl oder davon abhängt, sondern oft ist es auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung, so wie sie David hier getroffen hat. Und das Interessante aus dieser oder in dieser Geschichte finde ich noch, dass die Geschichte noch weitergeht. Denn Gott hat David und Bathseba nochmal einen Sohn geschenkt. Und den kennen wir alle, das ist Salomo gewesen. Und aus dieser Linie stammt letztlich Jesus ab. Und in diesem großen Ganze zeigt es dann doch irgendwie, aus Schuld, da ist Gnade gewachsen. Aus Gericht ist Hoffnung gewachsen und aus was ganz Zerbrochenem ist Heil entstanden. Das ist das Evangelium und das ist das, was am Ende steht. Nicht unsere Zerbrechlichkeit, nicht unsere Trauer, sondern am Ende steht Gottes Treue in Ewigkeit. Und deswegen muss unser Lobpreis heute vielleicht kein lautes Jubeln sein, sondern vielleicht eher ein Herr, ich halt trotz allem an dir fest, gerade jetzt, weil ich sonst nichts habe. Und ich verstehe dich vielleicht gerade nicht. Ich verstehe nicht immer, was du machst. Aber ich weiß, du bist gut und deswegen vertraue ich dir. Das kann heute unser Lied sein. Ja, deswegen lade ich euch ein, trotzdem jetzt eure Herzen zu öffnen. Und ja, vielleicht kann der eine oder andere trotzdem was mitnehmen heute. Ich fange mal mit was an, das ich, wo ich relativ gut auftanken kann. Und zwar sind es zwei Freunde von mir, die sind heute zwar nicht da, aber die Micha und die Simi, die kennen bestimmt auch viele von euch. Wir haben so, sag ich mal, so eine Art Ritual. Wir treffen uns so einmal die Woche ungefähr, manchmal auch öfter, manchmal vielleicht nicht ganz so oft, je nachdem. Und treffen uns online. Das machen wir jetzt schon relativ lang. Und spiele da paar Computerspiele miteinander. Das ist tatsächlich ein Hobby von uns drei, muss man sagen. Und das Coole daran ist, nicht, dass wir einfach da irgendwas zusammen datteln und die Zeit sinnlos vertreiben. Nina lacht schon. sondern eigentlich, was ich da richtig erbaulich finde, ist einfach, dass man einen Austausch hat. So, bis wir oft anfangen mit irgendwas, wir quatschen dann erstmal oft eine halbe Stunde und ist einfach cool zu hören, was bei den anderen gerade so los ist, über lustige Dinge mal zu hören, aber auch natürlich Sachen, die einen irgendwie beschäftigen oder jetzt auch, wie es dem kleinen Jeremia geht. So, das ist immer cool, einfach sich da auszutauschen und das ist irgendwie so ein festes Ritual und wenn das mal irgendwie nicht stattfinden sollte, weil Termine etc., das ist irgendwie schade. Aber das kennst du vielleicht auch, es gibt auch so manchmal die Momente, wo man eher so sei Ruhe haben will. Also geht zumindest mir so. Es ist oft so, wenn man einen stressigen Tag hat, viel um die Ohren, man kommt dann eigentlich heim, eigentlich viel zu spät und eigentlich will man nur noch seine Ruhe haben und eigentlich gar nicht mehr. Dann geht es mir so, ich gehe eigentlich ganz gern laufen, da gehe ich tatsächlich meistens alleine und es hilft mir irgendwie, so einfach mal ein bisschen durchzuschnaufen und den Kopf frei zu bekommen. Und ich glaube, wir leben generell eigentlich in einer Zeit, in der man fast alles irgendwie alleine machen kann. Also wenn man das mal so anschaut, man kann Sport allein machen, klar. So Musik, man steckt sich perle Kopfhörer in die Ohren, am besten noch mit Noise Cancelling, man ist komplett abgeschottet von der Außenwelt. Man ist für sich, man kann daheim alleine Serie gucken, man kann irgendwelche Videos auf YouTube gucken, man kann auch Predigten als Podcast hören, schön daheim allein im Bett oder auf der Couch. Lobpreis mit Kopfhörern wieder machen, auch die stille Zeit mit der Bibel-App vielleicht verbringe oder dann Gottes Wort lese. Das, man kann relativ viel alleine machen. Und ich glaube, das ist heute so einfach wie nie zuvor. Und es ist ja grundsätzlich auch mal nicht so schlecht, aber mir geht es dann oft so im Hinblick aufs Gemeindeleben so, ich habe so unbewusst oder unterbewusst den Gedanke, ja gut, ich gehe ja dann sonntags in den Gottesdienst, so wie heute. Ich höre da auch die Predigte, man betet so miteinander und ja, eigentlich reicht es doch. Ich lese da noch ein bisschen in meiner Bibel-App und ein bisschen vielleicht noch einen Podcast hier, Podcast da, vielleicht noch vom Karl Herrmann eine Predigt auf YouTube und dann ist okay. Aber ich glaube, die Bibel kennt keine Solo-Christen. Im 1. Korintherbrief nennt Paulus nämlich die Gemeinde den Leib Christi. Also kennt ihr alle wahrscheinlich das Bild, ein Körper, der aus vielen Teilen besteht. Ein Finger allein bringt es nicht, ist hilflos. Ein Auge alleine ist auch orientierungslos. Und ein Herz außerhalb von dem Körper stirbt einfach, also funktioniert nicht. Und ich glaube, dass es mit unserem geistlichen Leben genauso ist. Ich glaube, man kann ganz gut vielleicht sogar eine Zeit lang alleine laufen, alleine unterwegs sein. Aber ich glaube, dauerhaft isoliert wird man geistlich nicht gesund bleiben. Und das ist unabhängig von dem, wie es uns geht, unabhängig, ob wir vielleicht ja, trauern oder irgendwie, wenn es uns schlecht geht und das der Grund ist für unsere Isolation oder auch wenn es eigentlich gerade ganz gut läuft und ich einfach trotzdem eher für mich mein Glaube lebe. Ich glaube, auf Dauer wird es nicht funktionieren. Weil das in Korinther, die Bibelstelle, wo ich gerade gesagt habe, die zeigt uns eigentlich, dass so geistliches Leben nicht nur individuell gedacht werde und gelebt werden kann, sondern dass es immer eigentlich auch Gemeinschaft braucht. Und mich jetzt nicht falsch verstehe, der Gottesdienst ist wichtig und die Predigt ist wichtig und der Lobpreis ist wichtig. Und das ist auch toll, dass man heute auf so viele Medien zurückgreifen kann. Also ich selber lese eigentlich gern auf dem Handy Bibel, weil es einfach auch praktisch, man hat es immer dabei, jetzt bist du irgendwo unterwegs und hast vielleicht ein paar Minuten Zeit und dann kann man kurz das Handy zücken und jegliche Übersetzung vom Handy lesen. Das ist sicher nicht schlecht. Und auch der Gottesdienst ist für mich das Zentrum von Gemeinde. Das ist der Rahmen, wo möglichst alle teilhaben sollen oder auch können und wo man Gemeinschaft leben kann und wo gelehrt wird, wo Beziehung praktisch gelebt wird, nicht nur untereinander, sondern auch zu Gott. Aber mir persönlich geht es so und vielleicht dem einen oder anderen auch, im Gottesdienst kann man sich immer so ein bisschen verstecken, finde ich. So, man kann natürlich mitsingen, aber man kann trotzdem innerlich leer sein. Man kann am Ende Amen sagen und trotzdem seit Monaten dasselbe Problem mit sich rumtragen. Du kannst freundlich lächeln beim Hallo sagen, beim Tschüss sagen und trotzdem kannst du innerlich ganz schön kämpfen. Weil im Gottesdienst, also ist natürlich schön, wenn es so ist, aber wahrscheinlich fragt dich eher selten jemand mal ganz persönlich, wie geht es denn deiner Seele wirklich? Womit kämpfst du denn gerade? Wo zweifelst du? Was schaust du dir vielleicht heimlich an? Wie läuft es denn so in deiner Beziehung? Also zu deinem Partner, zu deiner Partnerin, aber vielleicht auch zu Gott. Und wie gehst du mit Leistungsdruck um? Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, ich glaube, genau an solche Punkte und an solche Fragen entscheidet sich geistliches Wachstum. Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. So steht es in Matthäus und ich glaube, es ist kein Zufall, dass da steht zwei oder drei. Also Jesus hätte auch sagen können, da wo 10 oder eigentlich 20 wäre besser oder 50, komm, machen wir 50, da wo die versammelt sind, da bin ich dabei. Ich glaube, zwei oder drei steht hier nicht zufällig. Weil ich glaube, Glaube ist Beziehung und Beziehung braucht Nähe. Nicht nur Bühne, nicht nur Event, was aber auch mal cool ist, muss ich ehrlich sagen, aber es braucht auch vor allem Nähe und Begegnung. Und Jesus selbst hat sich 12 Jünger ausgesucht, 12 Menschen, die ihm ganz nah gestanden sind und er hat sein Leben nicht isoliert für sich gelebt. Ja, er ist immer wieder zum Beten, zur Gemeinschaft, zur innigen Gemeinschaft mit Gott, hat er sich zurückgezogen und das ist sehr wichtig, das ist so. Aber sein Leben, ein Großteil von seinem Wirken hat er geteilt. Und ich frage mich, also wenn selbst Jesus nicht als Einzelkämpfer gelebt hat, wie viel weniger sollte mir das denn tun? Ich glaube, nicht nur junge Leute stehen heute unter ziemlichem Druck. Man hat irgendwo so diesen Dauervergleich auf Social Media, so hey, der andere sieht irgendwie ja doch viel cooler aus oder ist viel hübscher wie ich oder ist viel angesagter, hat viel mehr Follower. Dann gibt es Leistungsdruck im Studium, ich muss meine Hausarbeit bis dahin da fertig machen oder boah, da habe ich Prüfung, da muss ich abliefern oder in der Ausbildung genauso, im Geschäft auch so. Dann oft erlebt man heute ziemlich krass so eine sexualisierte Kultur in den Medien. Man ist ständig abgelenkt, ständig bimmelt das Handy und man stellt sich vielleicht die Frage, hey, wer bin ich denn eigentlich? Man hat vielleicht eine Ausbildung gemacht, steht schon irgendwo im Leben, aber man merkt, man ist vielleicht nicht ganz glücklich und man fragt sich, wer bin ich? Was soll ich denn hier eigentlich? Und ich glaube, du kannst äußerlich ziemlich stabil wirken und innerlich trotzdem ziemlich kämpfen. Und wenn man damit allein bleibt, dann passieren eigentlich zwei Dinge. Also man gewöhnt sich an Probleme, an Sachen, die nicht in Ordnung sind, an Sünde. Oder man gibt irgendwann einfach entmutigt auf. Im Jakobusbrief, da steht: Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und hier wird deutlich, einander bekenne steht hier. Nicht nur Gott bekenne, das ist natürlich Voraussetzung und sehr wichtig, aber da steht auch einander bekenne. Natürlich muss ich in allererster Linie Jesus die Dinge vors Kreuz legen, die mich von ihm trenne. Die Dinge, wo ich Schuld auf mich geladen habe, wo ich gesündigt habe, wo ich Dinge ohne ihn getan habe, wo mich aber auch vielleicht Scham und Selbstzweifel davon abhalte, ja, in Gottes Nähe zu sein. Aber es steht hier auch ausdrücklich, bekennt einander. Und jetzt kann man sich vielleicht fragen, warum steht es denn da? Weil ich glaube, also so aus meinem eigenen Leben habe ich die Erfahrung gemacht, ich glaube so, dass Sünde, Schuld, Scham, die ganze Dinge, die uns von Gott trennen, dass das oft so im Verborgenen wächst und dass das im Dunkeln stark ist. Und wenn man dann für sich so isoliert sein Glaube lebt und es nicht teilt oder man niemand hat, mit dem man drüber sprechen kann, dann schleifen sich die Dinge ein und es wächst irgendwas Ungutes ran und man hat vielleicht ein riesiges Problem, am Ende wieder in die Spur zu kommen. Aber im Umkehrschluss heißt es, wenn die Sünde oder wenn das, was von uns Gott trennt, im Dunkeln stark ist, dann verliert es im Licht die Macht. Und wie können die Dinge ans Licht kommen? Indem man sie nämlich einander bekennt. Weil letztlich möchte Jesus nicht nur, dass wir einfach vielleicht knapp gerettet werden, sondern er möchte uns heilen und auch unser Leben heiligen. Und deswegen können wir ehrlich sein, weil das Entscheidende ist, man redet, oder wir reden hier nicht über Selbstoptimierung, nicht über ein, oh, jetzt reiß dich mal zusammen, über eine Art, sag ich mal, christliches Fitnessprogramm für unsere Moral oder irgendwie sowas, sondern wir reden über Menschen, deren Schuld bereits getragen wurde. Im Römerbrief heißt, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Keine. Wenn man also irgendwie in einer kleinen Gruppe oder ja, seinem Nächsten einfach bekennt, die Dinge, die nicht in Ordnung sind in dem Leben, dann stehen wir nicht in einem Gerichtssaal oder auf der Anklagebank, sondern wir stehen unter dem Kreuz. Jesus hat die Dinge schon in Ordnung gebracht und deswegen dürfen wir frei sein. Und die Sünde, die man dann vielleicht ausspricht oder die Scham, die uns von Gott trennt, die mir ausspreche, oder unsere Probleme, die wir vielleicht haben in unserem Leben, die mir ausspreche, die sind in dem Moment dann nicht mehr unsere Identität. Das ist nicht mehr das, was uns auszeichnet. Das ist nicht mehr das, was wirklich Macht über uns hat, sondern in dem Moment, wo wir es ausspreche und ans Licht bringe, wird nochmal ganz besonders erfahrbar, dass es schon in Ordnung gebracht wurde von Jesus und dass unsere Schuld schon bezahlt ist. Wie es auch im Kolosserbrief heißt, da steht ja, dass Jesus den Schuldschein schon ans Kreuz genagelt hat. Er hat ihn nicht nur irgendwie aufbewahrt oder mal geschwind irgendwo zur Seite, sondern er hat ihn erledigt. Und deswegen ist Beichte in dem Sinn kein Rückschritt, irgendwie nochmal ein Blick auf die Sünde, sondern letztlich ist das eigentlich Leben aus Freiheit heraus. Weil wir bekennen nicht, um geliebt zu werden, sondern wir bekennen, weil wir geliebt sind. Und ohne Jesus, da kann so eine Gemeinschaft schnell ja, Druck sein oder da kann gern oder schnell Druck entstehen. Aber mit und durch Jesus kann so eine Gemeinschaft Befreiung bedeuten. Und vielleicht geht es dir auch so, aber wenn ich so in mein Leben schaue, bei mir sind es doch irgendwie oft dieselbe Dinge, wo ich versage oder wo ich sündig oder wo ich wieder und wieder den gleichen Fehler mache und der schon lang. wenn ich jetzt wieder für mich bleibe, dann komme ich aus dieser Mühle eigentlich kaum raus. Wenn ich aber jemanden habe, mit dem ich in aller Offenheit drüber reden kann, dann hilft es, weil manchmal ist schon der Gedanke so, hey, oh, ich will jetzt meinem Bruder, meiner Schwester nicht schon wieder sagen, dass ich schon wieder gefallen bin, dass ich schon wieder das Gleiche verkackt habe auf gut Deutsch. Und der Gedanke macht keinen Druck, sondern das ist manchmal genau der Gedanke, genau der Schutz, den Gott uns vielleicht schenken möchte. Nicht aus Angst, sondern weil uns vielleicht jemand kennt, weil da jemand ganz konkret und persönlich da ist, der für einen betet, weil da jemand ist, der mich ernst nimmt mit meinen Problemen, mit dem, was ich mit mir rumschleppe, und weil jemand nach mir schaut. Weil wenn wir alleine sind, wie schnell geht es, dass der Feind uns zuflüstert, hey, du bist der Einzige, der das so macht. Alle anderen, die sind geistlich schon viel weiter. Du wirst dich nie ändern und du bist sowieso nicht gut genug. Ich glaube, so Gedanken, die kennen wir alle. Aber wenn wir wirklich irgendwo so einen Platz haben, wo wir enge Gemeinschaft haben können, dann merke mir, es geht andere auch so. Auch andere kämpfen, auch andere stehen wieder auf und auch andere leben von Gottes Gnade. Und jetzt einfach eine ehrliche Frage, und die stelle ich euch nicht von hier oben, sondern komplett auf Augenhöhe, und damit nehme ich mich komplett selber nicht aus. Aber frag dich mal, wer kennt dich denn geistlich wirklich? Wer weiß denn gerade, wofür du betest? Wer weiß denn, womit du gerade kämpfst? Wo du vielleicht fällst? Oder wo du zweifelst? Und vielleicht fällt dir jetzt auch gerade niemand ein. Und dann frag dich mal, liegt es wirklich daran, dass dir noch eine Predigt an einem Sonntag fehlt? Oder noch ein Podcast auf Spotify, der dir fehlt? Oder fehlt dir nicht viel mehr, statt mehr Input, mehr Offenheit? Menschen, vor denen du ehrlich wirst. Man kann viel Wissen sammeln, theologisch viel verstehen. Man kann komplett fit sein in Bibelkunde und trotzdem kann man für sich im Verborgenen kämpfen. Und was ich vorher schon gesagt habe, Licht bedeutet, ich lasse jemand hinsehen. Ehrlich zu sein, einander Dinge, die nicht in Ordnung sind, zu bekennen, aber auch Fortschritt, Wachstum, Dankbarkeit, Lobpreis, auch das einander zu bekennen. Ich glaube, das ist wichtig. Und ich will damit auf jeden Fall keinen Druck machen, weil ich weiß, es erfordert teilweise sehr viel Mut und Überwindung, auf irgendjemanden zuzugehen und so über so intime Dinge zu sprechen. Das macht man nicht einfach so zwischen Tür und Angel. Da gehört eine gute Vertrauensbasis dazu. Aber, und das ist eigentlich das, auf was ich heute raus will mit meiner Predigt, vielleicht ist dein nächster geistlicher Schritt, nicht noch eine Predigt zu hören, nicht noch irgendwie einen Paulusbrief durchzuarbeiten, was alles seinen Platz hat und wichtig ist, gar keine Frage. Aber vielleicht ist dein nächster geistlicher Schritt, mit ein, zwei oder vielleicht drei Menschen zusammenzukommen, mit irgendjemand Gemeinschaft zu haben, mit dem du dich austauschen kannst, den du ein Stück weit in dein Leben lässt und mit dem du eine besonders tiefe Gemeinschaft hast. Am besten regelmäßig und verbindlich und vor allem ehrlich. Nicht perfekt, aber echt. Wie das jetzt konkret bei dir aussehen kann, das kann komplett unterschiedlich sein. Vielleicht ist es dein Partner oder deine Partnerin, mit der du mal wieder tiefere geistliche Gespräche führen kannst. Vielleicht hast du auch eine gute Freundin oder einen guten Freund, mit dem du vielleicht mal auf eine geistlichere Ebene gehen kannst und vielleicht über Computerspiele hinausreden kannst. Vielleicht findest du auch einen Gebetskreis oder in einem Hauskreis Anschluss. Oder du bist ganz mutig und gehst einfach auf jemanden zu, der dir auf dem Herz liegt, und fragst, ob derjenige Lust hat. Das ist die Einladung, die ich euch heute mitgeben möchte. Und wenn da irgendwo Hilfe nötig ist, dann kommt auch gerne auf uns als Gemeindeleitung zu. Wir kriegen da auf jeden Fall was hin, aber ich glaube, vielleicht ist es beim einen oder anderen dran, dass man da den nächsten Schritt geht. Denn, ich bin jetzt gleich fertig, was feststeht, ist, dass Jesus dich nicht gerettet hat, damit du letztlich doch wieder alleine kämpfst, sondern er beruft dich letztlich in Gemeinschaft mit anderen Christen. Und wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, da ist nicht moralischer Druck in der Mitte, sondern dass Jesus, der auferstandene Christus, in der Mitte. Und wo er in der Mitte ist, da verliert alles andere an Macht. Und seine Gnade bekommt Raum. Und das erlebt man im Idealfall nicht nur am Sonntag im Gottesdienst, sondern in Ergänzung dazu auch in der persönlichen Begegnung und in kleinere Gruppe. Amen.